Die Schwestern, der True Crime Podcast im Gesundheitssystem.
Mit Angelina
und Ines. Hallöchen.
Hallo.
Willkommen zu unserer dritten Folge. Heute hat die Angelina uns einen Fall vorbereitet.
Mhm.
Willst du vielleicht schon mal kurz erzählen, worum es geht, so ganz grob?
Ja, und in dem Fall heute geht es um eine Krankenschwester, die ein gefährliches Verhältnis mit einem Arzt eingeht. Ich würde auch schon gar nicht mehr sagen, weil sonst verrate ich vielleicht zu viel.
Ja, da bin ich gespannt.
Ja, Ines, dann erzähl du uns doch heute mal die True-Fail-Story.
Stellt euch vor, ihr seid auf einer gefäßchirurgischen Station. Es ist Nachmittag. Kaffeerunde beginnt gerade. Ihr fragt den Patient XY, wie möchten Sie Ihren Kaffee? Mit Zucker? Zückli? Milch? Patient antwortet, Schwester, bitte so schwarz wie meine Füße.
Oh mein Gott.
Ach, ich muss jetzt sagen, ich liebe das, wenn die Patienten so einen Humor haben, wenn die darüber lachen können.
Und rückgängig machen können sie es nicht.
Eben. Den heutigen Fall hat die Angelina für uns vorbereitet. Und er hat den Titel Das Verhältnis mit dem Arzt.
Der chirurgische Oberarzt Dr. Petzko lernt die OP-Schwester Josephine erstmals Ende 2002 auf beruflichem Wege in der Oberbergklinik kennen. Aus kleinen Flirts am Arbeitsplatz ergab sich im Frühjahr 2003 dann auch ein privates Interesse, sich kennenzulernen. Ab Juni 2003 gingen Dr. Petzko und Josephine eine sexuelle Beziehung ein. Sie trafen sich von nun an häufig abends in der Wohnung des Oberarztes im Schwesternwohnheim direkt neben der Klinik. Dr. Petzko stellt direkt klar, dass er verheiratet und Vater einer Tochter ist. Er ließ keine Zweifel daran, dass er seine Familie nicht verlassen werde. Für ihn ist das Verhältnis mit Josephine vorrangig sexueller Natur. Er bestimmte, wann sie sich treffen, wann sie telefonieren und wie lange sie bei ihm in der Wohnung bleiben darf.
Okay, da hat er die Verhältnisse klar dargestellt, muss man ja einfach mal sagen. Es ist nicht richtig,
ja.
Aber sie weiß, wo sie dran ist.
Richtig. In der Beziehung gab es mehrere Krisen und auch eine Unterbrechung von August 2004 bis Ende 2004, weil Josephine erfahren hat, dass Dr. Petzko parallel eine weitere sexuelle Affäre mit der medizinisch-technischen Assistentin Lisa hat. Diese beendet er, als Josephine davon erfuhr.
Er kommt im Krankenhaus also ziemlich gut rum.
Anscheinend, ja. Nach 3 Jahren sexueller Beziehung zum Oberarzt erhofft sich die OP-Schwester nun mehr. Im Jahr 2006 setzt sie die Pille ab, ohne Dr. Petzko davon zu erzählen. Sie wünscht sich ein Kind von ihm.
Oh, wie assi.
Schon Anfang August 2006 erfuhr sie durch einen Schwangerschaftstest, dass sie schwanger ist. Verlor den Embryo nur Tage später bei auftretenden Blutungen. Im Oktober 2006 wurde Josephine erneut schwanger von Dr. Petzko. Am 14.11.2006 teilt sie ihm die Schwangerschaft telefonisch mit. Der Oberarzt war von dieser Neuigkeit nicht begeistert und teilte dieses auch mit. Er erklärte, es sei das Schlimmste, was passieren könnte. Sie dürfte das Kind nicht bekommen und müsse es abtreiben. Er wollte unbedingt verhindern, dass seine Frau von dem Kind erfährt und auch dadurch seine Ehe gefährdet wird.
Kann ich verstehen, aber ey, dann sorry, aber dann popp dich nicht durchs Krankenhaus.
Ja, oder sorg dafür, dass du vernünftig verhütest.
Ja,
ne? Also
es gibt ja Verhütungsmethoden.
Richtig, es gibt auch außer der Pille noch Sachen.
Eben, und wenn er sich sicher sein will, dass nichts passiert, dann sorry, benutze einen Gummi.
Richtig.
Und gib nicht die Verantwortung der Frau in die Hand. Denn wie man sieht,
er droht Josephine mit Liebesentzug, wenn sie das Kind nicht abtreiben würde. Daraufhin nahm sie einen Termin bei der Schwangerschaftsberatung wahr und vereinbarte einen Abtreibungstermin. Anfang Dezember übergab Dr. Petzko seiner Geliebten einen Betrag von 400 Euro für die Abtreibung, bevor er mit seiner Familie in den Urlaub fuhr.
Oh. Und dass der dann auch noch beruhigt in den Urlaub fahren kann.
So, echt? Das regelt sich von alleine und ich mache mir einen schönen
Urlaub.
Ja. Am 28.12.2006 war der Abtreibungstermin, den Josephine nicht wahrnahm, weil sie das Kind behalten wollte und sich darauf freute. Denn es war ja bewusst durch Absetzen der Pille zu einer Schwangerschaft gekommen. Dr. Petzko fragte telefonisch bei Josephine nach der Abtreibung. Sie teilte ihm ihre Entscheidung mit. Er war sauer und legte auf. Nach der Rückkehr aus seinem Familienurlaub gab ihm Josephine die 400 Euro für die Abtreibung zurück. Die Abtreibungsfrist war nun abgelaufen.
Immerhin gibt sie ihm das Geld zurück.
Ja, ne?
Ja, finde ich auch.
Hättest du auch behalten.
Ja.
In der Folgezeit intensivierte der Oberarzt den Kontakt zu Josephine. Es schien so, als würde er sich mit der Situation abfinden, denn sie trafen sich nun häufiger als vorher, nämlich jetzt etwa 3 bis 4 Mal die Woche. Während es früher Wein oder Bier zu trinken gab, kochte Dr. Petzko jetzt bei jedem Treffen einen Tee. Er verwendete Teebeutel mit Kräuter, Fenchel oder Früchtetee. Er war so aufmerksam. Der Tee für seine Geliebte war immer schon in einer Teekanne mit einem Fassungsvermögen von 1 Liter fertig zubereitet. Er hielt Josephine an, in der Schwangerschaft viel zu trinken. Er schenkte mehrfach nach. Aus weißen Kaffeebechern mit einem Füllvermögen von 200 Milliliter trank sie regelmäßig 3 bis 4 Tassen Tee.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ist ja schon aufmerksam. Und auch gerade Kräutertee, Fencheltee, Früchtetee sind ja alles Dinge, die gerade auch in der Schwangerschaft gut sind. Also ja. Die jetzt keine...
Schaden kann es auf jeden Fall nicht. Eben. Viel trinken sollte sie ja wirklich.
Ja, und besser als der ständige Kaffeekonsum oder andere Dinge, ne?
Der Tee, den der Oberarzt in seiner Wohnung für Josephine zubereitete, schmeckt teilweise unangenehm bitter und eklig. Weswegen sie Zucker hinzufügte.
Da muss ich mal ganz kurz sagen, meine Freundin, die hat jetzt vor über 1 Jahr ihr Kind bekommen und in der Schwangerschaft konnte sie ihrem Freund nicht riechen, also beziehungsweise nicht das Parfüm, was sie sonst so an ihm geliebt hat, fand sie auf einmal total eklig und ja, also ich kann mir wirklich vorstellen, dass man anders schmeckt.
Ja, pass auf.
Mhm.
Sie sprach den Oberarzt mehrfach auf diesen ungewöhnlichen Geschmack an. Er erklärte ihr, entweder sie würde in der Schwangerschaft anders schmecken,
dann was?
Oder der Geschmack komme von einem zusätzlichen Stoff, den er beigemischt habe. Dieser sei gut für sie. Kalmus. Sie vertraute dem Arzt als Geliebten und trank weiter.
Magst du uns einmal erklären, was Kalmus überhaupt ist?
Ja, Kalmus ist eine Sumpfpflanze, deren Wurzelstock unter anderem in der Naturheilkunde verwendet wird. Zur Teezubereitung wird eine Menge von 1,5 Gramm Kalmuswurzel für 200 Milliliter Tee und einer Ziehzeit von 3 bis 5 Minuten empfohlen. Der Geschmack ist bei dieser Dosierung und 6-minütigen Ziehenlassen zusammen mit je einem Teebeutel Kräuter, Fenchel oder Schwarztee leicht seifig.
Okay.
Bei Überbrühen von 16 Gramm Kalmuswurzel mit einem kochenden Liter Wasser schmeckt der Tee nach 8 Minuten schwach bitter. Kalmus wird gegen Magenbeschwerden eingesetzt, er wirkt kanzerogen und in der Schwangerschaft fruchtschädigend.
Kanzerogen ist?
Krebserregend.
Wahnsinn.
Auch am Arbeitsplatz trank sie von nun an Tee. Diesen kochte sie in der Küche des OP-Bereichs. Am 7.05.2007, kurz vor 8.30 Uhr, rührte Dr. Petzko im Tee von Josephine. Als er bei längerem kräftigen Rühren von einer anderen OP-Schwester überrascht wurde, sprach sie ihn an, ob er Durst habe. Er könnte bestimmt etwas von Josephines Tee trinken. Daraufhin wurde Dr. Petzko rot im Gesicht, denn niemand wusste von seinem Verhältnis zu Josephine.
Oh oh, oder vielleicht doch.
Am 8.5. war der letzte Tag, an dem sie in der Klinik arbeitete. Vom 9.5. bis zum 1.6. war sie arbeitsunfähig krankgeschrieben, ab dem 2.6. in Mutterschutz. Am 20.06. erfuhr Josephine von ihrer Frauenärztin, dass das Baby angesichts der Wehentätigkeit früher als zum errechneten Geburtstermin kommen könnte. Bei einer Steigerung der Wehen solle sie direkt den Kreißsaal aufsuchen. In einer SMS am 20.06. teilte Josephine dem Oberarzt die Möglichkeit der anstehenden Geburt mit. Einen Tag später teilte Dr. Petzko ihr mit, dass er sie verlassen würde. Hintergrund war sein beruflicher Wechsel zum 1.7. als Oberarzt zum Kreiskrankenhaus.
Ey, was ein Drecksack. Und jetzt verpisst er sich und denkt, er kann sich damit aus der Affäre ziehen?
Mal sehen. Ich will noch nicht zu viel verraten.
Ja.
Zum Abschied schenkte er ihr eine Lederkette mit einem Herz. Er sagte ihr, sie würden Freunde und in Kontakt bleiben.
Alter.
Das finde ich noch schlimmer.
Ja.
Moah. Am Abend des 25.06. feiert der Oberarzt mit seinen Kollegen den Abschied, ohne dass Josephine davon wusste. Danach kündigt er ihr überraschend seinen Besuch erstmals in ihrer Wohnung an. Am 26.06. um 0.57 Uhr schrieb er ihr eine SMS mit dem Inhalt: Du musst uns aber einen Tee kochen. Daraufhin bereitet sie eine Kanne Fenchel Anis Kümmeltee zu.
Der ist gut, den kann ich nur empfehlen.
Nach dem Eintreffen des Oberarztes war sie zwischenzeitlich auf der Toilette. Anschließend saßen sie beisammen und sie probierte den Tee, dessen Geschmack ihr eigentlich geläufig war. Er schmeckte jedoch außergewöhnlich bitter. Auf Josephines Reaktion kostet er den Tee und erklärt ihr erneut, sie schmecke in der Schwangerschaft falsch. Josephine trank daraufhin weiter von dem Tee, brachte wegen des besonders bitteren Geschmacks aber diesmal nur eine Tasse runter. In den frühen Morgenstunden hatten sie Geschlechtsverkehr. Dabei kam es bei Josephine zu einer vaginalen Schmierblutung. Sie erzählte Dr. Petzko, dass sie blutete. Er kümmerte sich jedoch nicht, zog sich an und verabschiedete sich mit dem Hinweis, sie würden Freunde bleiben und sie könnte ihn immer anrufen.
Das meint er nicht ernst.
Hammer, oder?
Ja.
Also selbst wenn er sich trennen würde. Ich meine, sie hat Schmierblutung, er weiß, sie ist schwanger. Ein bisschen Interesse wenigstens.
Eben.
Er ist Arzt.
Kümmer dich.
In der Nacht vom 26. auf den 27.06. kontaktierte Josephine wegen starker Rückenschmerzen ihre Freundin und ließ sich von ihr in die Klinik bringen, wo sie gegen 2.30 Uhr im Kreißsaal ankam. Dort wurden die Beschwerden von der diensthabenden Ärztin und der Hebamme auf die Wehentätigkeit zurückgeführt und eine Entlassung am nächsten Morgen erwogen. Aus Routine wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Dabei wurde auch die Blutgerinnung geprüft, wobei sich ein Quäkwert von unter 5% ergab.
Oh Gott.
Die diensthabende Ärztin stellt eine Verdachtsdiagnose. Erworbene Hemmkörperhämophilie. Blutgerinnungsstörung infolge der Bildung von Antikörpern gegen Gerinnungsfaktoren. Eine Verlegung von Josephine mit dem Hubschrauber in die Frauenklinik der Universität wurde veranlasst. Die Quickwerte nach Blutentnahme am 27.06. mit Laboreingang um 4.07 Uhr, 7.01 Uhr, 9.27 Uhr sowie um 13.03 Uhr lagen jeweils unter 5%. Im letztgenannten Fall wurde zusätzlich die Aktivität der einzelnen Gerinnungsfaktoren bestimmt. Der Faktor 2 lag bei 3%, Normwert 65-130%.
Boah.
Der Faktor 7 bei 3%, Normwert 70-140%. Faktor 9 bei 6%, Normwert 60-160%. Das Blut war damit praktisch ungerinnbar, aufgrund eines extremen Mangels an Vitamin-K-abhängigen Einzelfaktoren.
Ey, ist das krass!
Das ist sehr, sehr niedrig. Das ist so heftig niedrig. Eine ebenfalls am 27.06. entnommene Blutprobe ergab einen Fenpro-Kommun-Gehalt von 5,913 Nanogramm pro Milliliter. Es stand also fest, dass jemand Josephine Makoma zugeführt hat. Eine andere Erklärung gab es für die Ärzte nicht.
Möchtest du uns einmal Fenpro-Kommun erklären?
Ja, mache ich. Fenpro-Kommun ist ein Wirkstoff, der zur Herabsetzung der Gerinnbarkeit des Blutes in der Medizin therapeutisch eingesetzt wird. Es wirkt sich auf die Blutgerinnung dadurch ein, dass ein in der menschlichen Leber mit dem Vitamin K in Konkurrenz um dessen Bindungsstelle tritt, Vitamin K-Antagonist. Vitamin K seinerseits ist erforderlich, damit in der Leber die Blutgerinnungsfaktoren 2, 7, 9 und 10 sowie auch die blutgerinnungshemmenden Faktoren Protein C und Protein S gebildet werden können. Je höher der Spiegel von Fenpro-Kommun im Blut und je niedriger der Spiegel von Vitamin K im Blut, desto stärker wird die Bildung der genannten Faktoren gehemmt. Beim Embryo war die Blutgerinnung in vergleichbarem Maße beeinträchtigt, wie bei der Mutter. Denn Fenpro-Kommun gelangt ohne weiteres auch in den Blutkreislauf des Kindes.
Oh, scheiße.
Die Blutgerinnung war so nachhaltig gestört, dass trotz Behandlung ab dem 27.06. mit Vitamin K und PPSB-Konzentrat erst ab dem 5.07. die Quickwerte bei Josephine auf über 70% stabilisiert werden konnten.
Aber ey, immerhin.
Am 28.06. besuchte Dr. Petzko Josephine in der Frauenklinik.
Oh.
Auf dem Rückweg von seiner Proktologieprüfung in München.
Oh, was ein hoher Besuch.
Auf Hinweis des Oberarztes der Frauenklinik, bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt erstatten zu können, entschloss Josephine sich nicht sofort, aber am Folgetag, dem 30.06. hierzu. Als Josephine daraufhin aber noch vor dem Erscheinen der Polizeibeamten ihrem Geliebten telefonisch mitteilte, dass die Polizei komme, verlangte er, sie solle seinen Namen nicht nennen und sagen, sie hätten sich zuletzt im Januar 2007 gesehen. Tatsächlich einigte er sich mit Josephine auf die Behauptung, sie hätten sich zuletzt im April 2007 getroffen.
Oh mein Gott. Ich kann es mir jetzt gerade tatsächlich alles sehr gut vorstellen, was da passiert ist.
Dr. Petzko wollte nämlich, selbst davon ausgehend, dass Makomar die volle Wirkung eine Woche nach der Einnahme entfalte, einen Zeitraum nennen, der für die Vergiftung bedeutungslos war. In einem weiteren Telefonat zwischen den beiden fragte sie ihn, ob er ihr das Makomar beigebracht habe. Er antwortete, du wirst doch wohl nicht abgehört?
Oh mein Gott, ich kann mir auch ganz genau vorstellen, wie er das getan hat.
Am 11.07. kam das Baby durch einen Kaiserschnitt auf die Welt. Dieser Termin war angesetzt worden, nachdem sich die Blutgerinnung bei Josephine stabilisiert hatte. Sie hatte aus der Beibringung von Fenproquimon und der dadurch verursachten Blutgerinnungsstörung keine weiteren negativen gesundheitlichen Folgen davongetragen.
Zum Glück.
Ohne Therapie hätte die Gerinnungsstörung über den 5.07. hinaus noch viele Tage weiter bestanden. Jedenfalls noch am 11.07. Am Tag der Entbindung am 11.07. wurden morgens um 8.34 Uhr ein Quickwert von 96% und Werte für die einzelnen Gerinnungsfaktoren wie folgt. Faktor 2, 88%, Faktor 7, 157%, Faktor 10, 100%. In der bei der Entbindung entnommenen Blutprobe aus der Nabelschnur konnte noch immer Fenproquimon in einer Konzentration von 297 Nanogramm pro Milliliter gemessen werden.
Boah.
Die Gerinnungsanalyse des Kindesblutes am 11.07. ergab einen Quickwert von 73% und folgende Einzelfaktoren: Faktor 2, 44, Faktor 7, 41, Faktor 9, 29 und Faktor 10, 50%. Dies bedeutet, dass die Blutgerinnung beim Kind anhaltender gestört war als bei der Mutter. Vitamin K passiert, im Gegensatz zu seinen Antagonisten, nur sehr schlecht die Plazenta. Eine Vitamin K-Gabe verbessert die Blutgerinnung bei der Mutter, aber kaum beim ungeborenen Kind.
Möchtest du einmal kurz erzählen, was überhaupt ein Quickwert ist?
Ja. Ein Teilbereich der Blutgerinnung, namentlich das Wirken der Gerinnungsfaktoren 2, 7 und 10, deren Spiegel neben dem Faktor 9 durch Fenproquimon herabgesetzt wird, kann durch den sogenannten Quickwert bestimmt werden. Normal ist ein Quickwert von 70-100%. Ein aus therapeutischen Gründen herabgesetzter Quickwert liegt zwischen 20-35%. Bei einem Quickwert von unter 5% kommt es bei der Untersuchung überhaupt nicht zur Bildung eines Blutgerinnsels. Die betreffenden Gerinnungsfaktoren sind praktisch ausgeschalten. Wenn eine überschießende Fenproquimon-Wirkung vorliegt, drohen Blutungen. Je nach Dringlichkeit bestehen drei therapeutische Möglichkeiten. Erstens kann die Einnahme von Fenproquimon abgesetzt werden. Zweitens kann Vitamin K gegeben werden. Und drittens können Gerinnungsfaktorenkonzentrate zugeführt werden, namentlich PPSB. Darin sind die Vitamin K-abhängigen Gerinnungsfaktoren konzentriert. Bei dem Quickwert von unter 5% bestand sowohl für Josephine als auch für das ungeborene Kind akute Lebensgefahr bei der Geburt. Für die Mutter gilt dies insbesondere mit Blick auf die im Rahmen der Geburt ablaufende Ablösung der Plazenta, bei der eine große Wundfläche entsteht und riesige Blutmengen in kürzester Zeit verloren gehen können. Aufgrund der Gerinnungsstörung hätte sie innerhalb von weniger als 10 Minuten verbluten können.
Das muss man sich mal vorstellen.
Das ist krass, ne? Pass auf, es geht noch weiter. Außerdem besteht das Risiko einer massiven Hirnblutung, weil es bei Presswehen im Rahmen einer Spontangeburt zu Blutdruckspitzen kommt. Wäre die Gerinnungsstörung nicht erkannt worden, wäre sie somit angesichts der praktischen Ungerinnbarkeit des Blutes bei einer normalen Geburt mit hoher Wahrscheinlichkeit verblutet.
Ey, da kann man echt vom Glück sprechen, dass es
Das war Zufall, ne?
Ja.
Das war eine Blutabnahme, weil die das halt immer so machen im Krankenhaus.
Ja.
Kommst in die Notaufnahme, wird Blut abgenommen.
Boah, hat die ein Glück gewesen. Mein Gott. Wie dramatisch.
Unabhängig von dem Ereignis der Geburt bestand jederzeit im Alltag die Gefahr, dass sie infolge der Verletzung eines Blutgefäßes eine lebensbedrohliche Blutung erleidet. So könnte beispielsweise das Platzen eines kleinen Blutgefäßes im Kopf, wie es beim Pressen auf der Toilette vorkommt, lebensbedrohliche Folgen haben.
Ey, da darf man gar nicht drüber nachdenken, was hätte passieren können. Die hätten beide tot sein können.
Ja, die hätte sich auch nur stoßen müssen und gedacht, die hätte ja nicht gewusst, dass sie keine Gerinnung hat.
Ja.
Und dann auch blutet ein bisschen Pflaster drauf und hört nicht auf, mein Gott. Ja, und vorbei.
Boah, scheiße.
Auf Seiten des Kindes wäre es im Fall einer Spontangeburt auf natürlichem Weg mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dadurch, dass der Kopf durch den Geburtskanal gepresst wird, zu tödlichen intrazerebralen Blutungen gekommen. Auch wenn man die Gerinnungsproblematik während der Geburt erkannt hätte, hätte infolge der Geburtswehen Lebensgefahr für das Kind bestanden. Wäre Josephine außerhalb der Geburt verblutet, wäre das ungeborene Kind auf diesem Weg auch verstorben.
Boah. Nochmal, was ein Glück, dass das aufgeflogen ist.
Nach Befragungen der Polizei wird ihr geliebter Oberarzt zum Hauptverdächtigen.
Ihr geliebter Oberarzt, wenn ich das schon höre.
Boah. Es ist halt nun mal, ne?
Ja, es ist...
Wie konnte sie das... Also sie hätte es ja nicht wissen können. Außerdem steht ja auch noch nicht fest, ob der das war. Denn ein Motiv hat er eindeutig und nah genug an Josephine, um ihr unauffällig etwas zuzuführen, war er auch.
Ach was. Und stopp mal. Weißt du, was mir jetzt gerade einfällt? Mhm. Der Tee, wo der Arzt auch immer, ich glaube, Kalmus war das, beigemischt hat. Und du hast uns erklärt, darauf bin ich noch nicht eingegangen, aber du hast gesagt, dass das schädlich für den Embryo.
Ja, fruchtschädigend ist das. Da habe ich mich auch gefragt, dass Josephine das einfach so hingenommen hat, weil die hätte sich ja auch darüber schon informieren können und hätte dann gelesen, dass sogar das auch schädlich schon ist, ne?
Ja, vielleicht hat sie sich gar nicht so weit darüber informiert und er hat nur die positiven Dinge genannt.
Vielleicht hat er aber auch nur das Kalmus zugeführt. Ich meine, mehr Beweise haben wir jetzt noch nicht. Mal schauen.
Es ist fruchtschädigend, das steht fest.
Das reicht schon, ne? Schon schlimm genug. Die Polizei ermittelt nun. Es werden Zeugen aus Josephines Umfeld befragt. Arbeitskollegen sowie Freunde und Bekannte. Die Ermittler sind davon überzeugt, dass Josephine das Fenprocumon-Medikament nicht bewusst selbst einnahm. Weder in suizidaler noch in appellativer Absicht. Auch eine Verwechslung in der Apotheke mit den von ihr gekauften Medikamenten ist ausgeschlossen.
Also, ich glaube jetzt nicht, dass das wegen Selbstmordgedanken...
Kann ich mir auch nicht vorstellen.
...genommen wurde.
Also ich kenne ja die Lösung, aber...
Auch so, wie du jetzt ihr Dasein vorher beschreibst, weiß
ich
nicht.
Sie möchte ein Kind, sie war jetzt zufrieden, sie war glücklich, keine Beschwerden.
Genau, aber natürlich muss man auch in die Richtung ermitteln und auch darüber nachdenken.
Das stimmt. Laut Zeugenaussage hat Josephine sich in der Küche des OP-Bereichs immer Tee gekocht. Eine Zeugin erinnert sich an eine ungewöhnliche Situation aus der Küche des OP-Bereichs.
Oh, mir fällt sie auch ein.
Sie könne sich erinnern, den Oberarzt Dr. Petzko tagsüber gesehen zu haben, wie er in dem Tee von Josephine rührte und rot wurde, als sie ihn darauf ansprach, dass dieser der Tee von Josephine sei. Die Ermittlungen laufen vorerst bedeckt weiter.
Jetzt fragt man sich, also weil ich auch vorher gesagt habe, oh, vielleicht ist es aufgefallen, dass die beiden da ein Techtelmechtel haben. Jetzt denke ich schon wieder anders.
Am 21.08. trafen sich der Oberarzt und Josephine zur Durchführung eines von ihm verlangten Vaterschaftstests. Ein letztes Treffen fand am 25.10. beim Jugendamt statt, wo Dr. Petzko die Vaterschaft anerkannte und sich zur Zahlung von Unterhalt verpflichtete.
Oh, aber immerhin.
3 Monate später, am 13.11., erfuhr die Ehefrau des Oberarztes von der Beziehung zu Josephine und dem gemeinsamen Kind. Dadurch, dass das Jugendamt die Vaterschaftsanerkennung an die Privatadresse statt wie von ihm verlangt an die Dienstanschrift schickte.
Sehr gut.
Ja, was ein schöner Zufall, oder?
Da frage ich mich, meinst du, war das wirklich ein Zufall oder?
Boah, ich weiß es nicht. Ich meine, die Behörde weiß ja nicht unbedingt, was da abgeht. Vielleicht war es wirklich ein Zufall oder ich weiß auch nicht, ob es vielleicht Pflicht ist, dass es nach Hause geschickt wird.
Ich hoffe, dass die Dame beim Jugendamt davon wusste und sich gedacht hat, ein kleiner
Das wäre natürlich Hammer.
Ja.
Noch am selben Tag teilte der Oberarzt Josephine per SMS mit, dass seine Frau Bescheid weiß. Am 14.11. schrieb er erneut eine SMS an Josephine mit der Info, dass seine Frau ausziehe und sich scheiden lasse. Damit brach er den Kontakt zu Josephine ab. Einen Monat später ging im Kreiskrankenhaus ein Brief von Josephine adressiert auf den Oberarzt ein. Darin wünscht sie sich eine Aussprache mit ihm. Zu Weihnachten schickte Josephine im Namen des Kindes Dr. Petzko und seiner Frau eine Weihnachtsgrußkarte, versuchte außerdem telefonisch Kontakt aufzunehmen.
Okay, der Doktor hat da echt Mist gebaut und hat mit ihrem Kind gemacht und hat die Frau betrogen und. Aber er geht schon seinen Pflichten nach, zahlt Unterhalt, hat das Kind anerkannt. Aber jetzt auch noch eine Grußkarte zu senden.
An ihn und seine Frau, ne? Wie fühlt die Frau sich wohl?
Ja, ist schon...
Liebe Grüße vom ungewollten Kind.
Ja, ist schon mies. Nochmal kurz an die Affäre erinnern. Ich meine, war nicht okay, aber boah, das muss nun auch nicht sein, ne? Aber naja.
Aus diesem Grund ließ der Oberarzt mit Anwaltsschriftsatz vom 15.01.2008 unter Fristsetzung bis zum 25.01.2008 dazu auffordern, eine beigefügte Unterlassungserklärung unterzeichnet zurückzusenden, nach der sie jegliche Kontaktaufnahme unterlassen und sich zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von 3.000 Euro pro Zuwiderhandlung verpflichten sollte. 3.000 Euro, das ist auch ein Schnäppchen, ne?
Ist auch eine Ansage.
So, kommen wir zur Aussage von Oberarzt Dr. Petzko bei der Vernehmung.
Entschuldigung.
Alles gut. Der Angeklagte bestreitet die Tat und macht geltend, Josephine habe sich das Medikament selbst beigebracht, um auf diesem Weg an ihn zu appellieren, dass er sie nicht verlasse, sondern den Kontakt zu ihr und dem gemeinsamen Kind halte. Andernfalls komme auch noch eine Verwechslung in der Apotheke zwischen Makoma und dem von dort gekauften und eingenommenen Schüsslersalz Nummer 7, Magnesiumphosphoricum, in Betracht. Er scheide schließlich auch deshalb als Täter aus, weil er als kompetenter Arzt kein so untaugliches Mittel wie Makoma eingesetzt hätte.
Weiß ich nicht. Also sind für mich keine Gründe, um ihn auszuschließen.
Schließlich sei einer unzureichenden Blutgerinnung bis zur errechneten Geburt zwischen dem 11. und dem 14.07. doch leicht entgegenzuwirken gewesen. Der Tee habe bitter geschmeckt, weil er teilweise Kalmus beigegeben habe.
Ach, dann schaut mal, liebe Ermittler, was Kalmus mit einer Schwangeren anstellt.
Ja.
Boah, ja, sowas nervt mich dann, ne? Aber Angelina, was ist das Schüsslersalz Nummer 7 eigentlich?
Schüsslersalze werden in der Homöopathie eingesetzt und bestehen aus Mineralsalzen und Milchzucker. Sie schmecken neutral bis allenfalls leicht süßlich und werden entweder gelutscht oder in Wasser aufgelöst getrunken. Das Schüsslersalz mit der Nummer 7 ist Magnesiumphosphoricum.
Okay.
So, ich kläre einmal den ganzen Fall auf, damit wir auch jetzt wissen, was genau passiert ist.
Ja, da bin ich sehr gespannt. Hau raus.
Der damals chirurgische Oberarzt in der Oberbergklinik löste mindestens dreimal eine jeweils nicht genau bestimmbare Zahl von Tabletten eines die Blutgerinnung hemmenden Medikaments mit dem Wirkstoff Fenprocumon, zum Beispiel Makoma, in dem Tee seiner von ihm schwangeren Geliebten Josephine auf, die in derselben Klinik als OP-Schwester angestellt war.
Ah, ich hab's vermutet.
Josephine, die hiervon nichts mitbekommen hatte, trank von dem Tee. Dies führte dazu, dass die Blutgerinnung bei ihr und dem Fötus nahezu ausgeschaltet war. Die Blutgerinnung wurde anlässlich der Einlieferung in die Frauenklinik wegen Rückenbeschwerden in der Nacht vom 26. auf den 27.06. in der 38. Schwangerschaftswoche mit überprüft.
Zum Glück.
Dr. Petzko wollte durch sein Verhalten erreichen, dass das gemeinsame Kind bei der Geburt stirbt. Ihm ging es darum zu verhindern, dass seine Ehefrau, mit der er bereits eine Tochter hatte, von seinem außerehelichen Verhältnis und der Vaterschaft nichts erfährt. Der Angeklagte nahm zudem billigend in Kauf, dass auch Josephine bei der Geburt oder auch unabhängig davon durch eine im Alltag zugezogene Verletzung sterben könnte.
Das muss man sich mal vorstellen.
Er wählte die Beibringung des Fenprocumon-Medikaments im Tee, damit Josephine davon nichts merkt. Das ist schon echt krass, ne?
Ja, wie ausgetüftelt auch einfach.
Und das nur, damit seine Frau davon nichts erfährt.
Ja, ist kein Grund.
Nee,
also sorry, dann mach es einfach nicht.
Die Treffen fanden in seiner Wohnung statt. Aufgrund des engen Kontakts per SMS und Telefon wusste er jeweils, wann mit dem Erscheinen seiner Geliebten zu rechnen war. Der Tee sei bei ihrem Eintreffen immer schon fertig gewesen.
Natürlich.
Damit war es dem Oberarzt möglich, in den Tee, ohne dass sie es mitbekam, Tabletten des Fenprocumon-Medikaments einzurühren.
Und ich sag noch, was ein toller Geliebter.
Dass er eh immer Tee kocht, ne?
Ja.
Er hatte als Arzt Zugriff auf diese Medikamente, weil er sie sich als Arzt ohne Rezept gegen Vorlage seines Ausweises überall besorgen konnte.
Ja, na klar.
Und Zugang zu den Tablettenschränken in der Klinik hatte er auch. Er genoss ein ausreichendes Vertrauen, um bei Auffälligkeiten des Tees im Geschmack erklären, um sie zum Trinken veranlassen zu können.
Jetzt sind wir mal kurz ehrlich. Im Krankenhaus ist es möglich, Makomar sich auch einzustecken, wenn man da arbeitet, ohne dass es ein großes Aufsehen erregt.
Richtig.
Bis sowas auffällt, das dauert ja auch immer erst.
Richtig. Und beim Arzt wird es wahrscheinlich eher gar nicht auffallen, weil genau, ja, er holt von der Station zur nächsten.
Genau, da und da, keiner. Nee, dahinter fragst du auch nicht. Der braucht es und gut ist.
Ja, ja, natürlich.
Siehst du mal.
Das letzte Treffen. Auch der Ablauf des Treffens vom 26.06. fügt sich nahtlos ins Bild ein. Der Tee schmeckte diesmal besonders bitter, obwohl hierfür kein Grund ersichtlich war. Kannte Josephine doch den Geschmack des ausnahmsweise von ihr selbst bereiteten Tees. Wenn Dr. Petzko hier, dies schließt man aus dem Geschmack des Tees und weiteren Beweisen, die höchste Dosis an Fenprokumon beimischte, wäre dieses zwangslos damit zu erklären, dass es sich um das letzte Treffen vor dem Weggang handelte.
Ja.
Er könnte sich daher aus seiner Sicht um die Schlussgabe gehandelt haben. Schließlich erscheint es durchaus nicht unplausibel, dass Dr. Petzko, nachdem er von Josephine auf eine vaginale Blutung hingewiesen worden war, sich anzog und ging, wohlwissend, dass eine massive Gerinnungsstörung vorlag.
Stimmt.
Heftig, ne? Also da hätte die auch schon verbluten können. Er wusste das und sich an und sagt, denk dran, wir bleiben Freunde.
Ja, aber vielleicht bleiben wir auch keine Freunde, weil du stirbst.
Ja, super.
Mal sehen. Hey.
Chemisch-toxikologische Untersuchung. Im Rahmen der chemisch-toxikologischen Untersuchung seien zunächst Haare vom Kopf abgeschnitten worden. In drei verschiedenen Segmenten, gesondert auf Fenprokumon, untersucht worden. Dort stellte sich heraus, Fenprokumon ist nachweisbar. In mehreren verschiedenen Millimeterabständen der Haarproben. Das heißt, in einem größeren Zeitraum wurden mehrfach mehrere Milligramm vom Fenprokumon zugeführt.
Wahnsinn. Dass man sowas auch nachweisen kann über die Haare, finde ich auch immer wieder beeindruckend. Ne?
Das ist krass. Alledem lassen sich folgende Schätzungen anstellen. Der hohe Fenprokumon-Spiegel im Blut von Josephine vom 27.06. ließe sich beispielsweise erklären mit einer Einmalaufnahme am 21.06. von 25 bis 40 Tabletten.
Boah!
Oder mit einer gleichbleibenden Aufnahme am 12., 13., 15., 16., 17. und 20.06. von 9 bis 16 Tabletten. Also nochmal, wegen dem Datum, ein bisschen verwirrend. Entweder er hat ihr einmal 40 Tabletten gegeben oder er hat über mehrere Tage verteilt 9 bis 16 Tabletten gegeben.
Das muss man sich mal vorstellen.
Das ist krank. Ja. Das ist super krank und das ist unglaublich viel.
Wahnsinn.
Der Angeklagte kannte als fachlich guter Chirurg die Funktionsweise der menschlichen Blutgerinnung.
Ja, und die Gefahren, hat das studiert mehrere Jahre.
Richtig. Und die Gefahren ihrer Herabsetzung. Insbesondere das Risiko lebensgefährlicher Blutungen. Ihm war auch die Wirkung von Fenprokumon-Medikamenten bekannt. Außerdem wusste er, dass im Rahmen einer Geburt durch die Plazentaablösung eine großflächige Blutung entsteht und dass Presswehen bei nachhaltig gestörter Blutgerinnung gefährliche Hirnblutungen der Mutter auslösen können.
Das wollte er.
Richtig.
Also das Ganze.
Er nahm an, dass die auf den Kopf des Kindes bei einer normalen Geburt wirkende mechanische Belastung intrazerebrale Blutung auslösen kann. Insgesamt wusste er um die Gefahr des Verblutens für Mutter und Kind, insbesondere im Fall einer Spontangeburt, die angesichts der von ihm verabreichten extremen Überdosis des Medikaments bestand. Zwar war ihm auch bekannt, dass man als Gegenmittel zur Verbesserung der Blutgerinnung Vitamin K und PPSB geben konnte, er rechnete jedoch damit, dass die hohe Dosis an Fenprokumon, die er Josephine beigebracht hatte, ausreicht, um jedenfalls das Kind zu töten.
Boah, das darf doch nicht wahr sein.
Er ging davon aus, dass die Geburt vor dem errechneten Termin zwischen dem 11. und dem 14.07. stattfinden könnte und dass Makomar erst eine Woche nach der Aufnahme die volle Wirkung entfalte. Der Angeklagte wollte durch sein Verhalten erreichen, dass das gemeinsame Kind bei der Geburt stirbt. Damit seine Frau von seinem außerehelichen Verhältnis und der Vaterschaft nichts erfährt und seine Ehe nicht gefährdet wird.
Boah. Ey, das... Nee.
Auf den Tod von Josephine kam es ihm nicht an. Er wusste jedoch, dass er den genauen Wirkungsgrad des Fenproghormons und das weitere Geschehen nicht in der Hand hatte. Er konnte insbesondere nicht davon ausgehen, dass es bei dem Geburtsvorgang, selbst wenn der herabgesetzte Gerinnungswert entdeckt worden wäre, nicht zu einer lebensbedrohlichen Situation gekommen wäre.
Eben, also zu sagen, dass er nicht den Tod von ihr wollte.
Ja, das ist gelogen.
Ist meiner Meinung nach völliger Quatsch.
Das ist so riskant.
Ja.
Das ist ja logisch und er kennt sich ja nun mal noch besser aus als wir.
Und kleinste Verletzungen, oder nicht kleinste Verletzungen, aber kleinste
Doch.
Gefäße reichen aus,
Richtig.
Wenn die platzen, dass sie verblutet.
In so einer Situation auf jeden Fall. Jedenfalls bei einer Sturzgeburt hätte die Zeit nicht ausgereicht, um die Blutgerinnung rechtzeitig zu stabilisieren. Bei einem Kaiserschnitt wäre der Blutverlust bei Josephine noch größer als bei einer normalen Geburt gewesen. Dies wusste der Angeklagte. Um sein Ziel, das Kind zu beseitigen, zu erreichen, nahm er billigend in Kauf, dass auch sie bei der Geburt oder infolge einer möglichen erachteten Verletzung unabhängig davon verbluten könnte. Als nach dem Geschlechtsverkehr am 26.06. die vaginale Schmierblutung auftrat, hielt er es für möglich, dass die Blutung wegen des beigebrachten Fenproghormons nicht aufhören würde.
Ja, und genau deswegen hat er sich auch aus dem Staub gemacht. Er wusste genau, was dort passieren könnte.
Ja, der dachte wahrscheinlich so, oh scheiße, die Wirkung setzt jetzt ein, ich bin dann mal weg mit seinem Freunde und die hätte da echt schon verbluten können, ne?
Ja, und dann hat er sich gedacht, okay,
jetzt bin ich weg.
Jetzt überlassen wir mal dem Zufall, was passiert. Mhm. Zum Glück, toi toi toi, ist nichts passiert.
Der Angeklagte hat sich des versuchten Mordes schuldig gemacht, Paragraph 211 StGB. Der Angeklagte verwirklichte das Mordmerkmal der Heimtücke, Paragraph 211 Absatz 2, zweite Gruppe StGB. Auch das Mordmerkmal der niedrigen Beweggründe, Paragraph 211 Absatz 2, erste Gruppe StGB, ist erfüllt. Der Angeklagte hat sich der gefährlichen Körperverletzung schuldig gemacht, Paragraph 223 Absatz 1 und Paragraph 224 Absatz 1 im StGB. Der Angeklagte hat die Körperverletzung zusätzlich mittels eines hinterlistigen Überfalls begangen. Paragraph 224 Absatz 1 Nummer 3 StGB. Schließlich ist auch das Merkmal der Körperverletzung mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung erfüllt. Paragraph 224 Absatz 1 Nummer 5 StGB. Der Angeklagte hat sich schließlich noch des versuchten Schwangerschaftsabbruchs schuldig gemacht. Paragraph 218 Absatz 1 Satz 1 StGB. Der versuchte Mord, die gefährliche Körperverletzung und der versuchte Schwangerschaftsabbruch stehen zueinander im Verhältnis der Tateinheit.
Boah, das ist ja echt eine ganz schöne Liste, die der sich da zuzuschreiben hat.
Stimmt. Und der versuchte Mord, die gefährliche Körperverletzung und der versuchte Schwangerschaftsabbruch stehen ja zueinander im Verhältnis der Tateinheit.
Das heißt?
Es wird nicht alles einzeln bestraft, für Mord kriegst du eine Strafe, für das kriegst du eine Strafe, sondern im Zusammenhang, der hat das in einer Tat begangen, gibt es daraus eine Strafe, die ist dann meistens geringer, als wenn die das einzeln abrechnen.
Ja.
Was vermutest du denn, wenn du jetzt schätzen müsstest, wie viele Jahre der eventuell kriegt oder ob der überhaupt welche bekommt, was ist seine Strafe, was denkst du?
Boah, also jetzt, wenn ich jetzt der Richter wäre und ich entscheiden müsste, würde ich dem eine ziemlich hohe Strafe geben und auf jeden Fall müsste er auch einen Psychologen aufsuchen und den eine ganze Zeit lang besuchen und nachweisen, dass er auch irgendwo wieder ein normal denkender Mensch ist. Weil sowas tut man nicht einfach, wenn alles in Ordnung ist.
Aber um sowas zu vertuschen einfach nur, anstatt ehrlich zu sein. Ne?
Genau. Also das, finde ich, sollte der machen. Und ja, von den Jahren, boah, ich finde das immer schwer. Ich weiß nicht, so 7, 8 Jahre, wenn ich so, also am liebsten sogar noch mehr tatsächlich. Aber
ja, dann gucken wir mal, was daraus wird. Das verrate ich euch nachher auch.
Ich bin gespannt.
Ich erkläre euch jetzt einmal die Folgen der Tat. Und zwar hat Josephine erhebliche psychische Folgen aus der Tat davongetragen.
Natürlich.
Sie leidet an einer posttraumatischen Belastungsstörung, wobei das Trauma die erlebte Lebensgefahr für sich und das ungeborene Kind ist.
Boah, das kann ich so nachvollziehen.
Sie hat die Tatsache, dass ein Mensch, den sie liebte, ihr und ihrem Kind nach dem Leben trachtete, zunächst nicht wahrhaben wollen. Sie empfindet Scham und Schuldgefühle, weil sie sich mit einem verheirateten Mann einließ, der sie schlecht behandelte und der ihr das lebensgefährdende Medikament in den Tee rührte. das sie selbst, ohne es zu merken, sich und ihrem Kind einverleibte. Sie hat bis heute Panikattacken verbunden mit Todesängsten, Schlafstörungen und Unruhezuständen. Ihr machen diverse Ängste um die Sicherheit und um das Leben ihres Kindes, aber auch Ängste, um ihre eigene Person zu schaffen. Die ursprüngliche lebensfrohe junge Frau zog sich sozial zurück. Wegen der Beschwerden findet sie sich seit dem 30.08.2008 in psychotherapeutischer Behandlung, bei dem das Behandlungsziel die emotionale Stabilisierung ist. Wegen der Beschwerden befindet sie sich seit dem 30.08.2008 in psychotherapeutischer Behandlung, bei dem das Behandlungsziel die emotionale Stabilisierung ist. Die Behandlung wird voraussichtlich noch mehrere Jahre andauern. Mit einer dauerhaften Beeinträchtigung, deren Umfang aber noch nicht abzusehen ist, ist zu rechnen. Sie ist aufgrund der psychischen Folgen arbeitsunfähig, hat einen Antrag auf Frührente gestellt, befindet sich derzeit aber noch im unbezahlten tariflichen Sonderurlaub wegen Kindeserziehung. Diplompsychologe und Psychotherapeut hat in der Hauptverhandlung dargelegt, dass Josephine durch die erlebte Lebensgefahr für sich und das Kind traumatisiert sei. Es sei für sie ganz schwer fassbar, dass ein Mensch, den sie liebte, ihr und ihrem Kind nach dem Leben getrachtet habe. Sie habe dies zunächst aus Selbstschutz verdrängt und nicht wahrhaben wollen. Zwar halte sie den Angeklagten für den Täter, die Erkenntnis, dass der Kindsvater sie vergiftet haben könnte, habe sie geschmerzt und auch ihren Gefühlen der Wertlosigkeit vermittelt. Im Rahmen der noch andauernden Psychotherapie seien daher erst nach und nach weitere Erinnerungen an die Oberfläche gekommen. So, Ines, jetzt kommen wir zur Strafe.
Oh.
Da kannst du mal vergleichen.
Da bin ich jetzt gespannt.
Lass mich die Strafe einmal kurz erzählen und dann kannst du mal dazu sagen, was du davon hältst.
Ja.
Der Angeklagte ist schuldig des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und des versuchten Schwangerschaftsabbruchs.
Ja, stehe ich hinter.
Hat eine Freiheitsstrafe von 10 Jahren plus 20.000 Euro Schmerzensgeld an die Klägerin zu zahlen.
Ja.
Und alle materiellen und immateriellen Schäden zu ersetzen, die entstanden sind.
Wow. Die Jahre, muss ich sagen, finde ich super. 10 Jahre.
Findest du gerecht, auf jeden Fall.
Mhm. Das Schmerzensgeld, 20.000 Euro ist sehr viel Geld. Ein bisschen mehr kann immer sein.
Mehr geht immer, ja.
Aber ist auch in Ordnung. Ja.
Wir können ja mal bei Instagram eine Umfrage starten, ob ihr die Strafe gerechtfertigt findet oder ob ihr das anders geregelt hättet.
Ja, da wäre ich auch mal interessiert. Vielleicht sagt ihr ja auch
weniger, mehr.
Genau, und er hätte noch irgendwie eine gesonderte Psychotherapie machen müssen.
Ja, so wie du vorhin vorgeschlagen hast.
Genau.
Ne? Ja, dann sag doch mal, wie findest du denn den Fall? Also sag mal, was du denkst.
Boah. Finde ich krass. Hätte ich jetzt auch am Anfang so nicht mit gerechnet, bis sich das Blatt irgendwann gewendet hat.
Ja, zwischendurch hat man bestimmt so ein bisschen vermutet, so, oh, da fehlt da irgendwas im Schilde, ne?
Ja, genau. Aber am Anfang habe ich halt gedacht, okay, er erkennt das Kind jetzt an und es ist jetzt, wie es ist, sage ich mal. Und
im normalen Leben wäre das ja auch eigentlich so, ne?
Ja. Ja, also ich muss sagen, seitdem wir uns mit True Crime Podcasts beschäftigen,
schockiert dich nichts mehr, ne?
Ja, und davor habe ich gar nicht an solche kranken Storys gedacht. Also was wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass Menschen so etwas tun. Aber ja, doch, sie
jetzt
tun
man
es.
Jetzt merkt man erstmal, wie krass manche Menschen drauf sind, ne?
Ja, und wie häufig es in jeder Spalte, Berufsspalte, es passiert einfach überall.
Ja, wir haben ja zwischendurch tatsächlich schon überlegt, warum haben wir nur das Gesundheitssystem genommen, obwohl es ja groß genug ist, weil wir auch unglaublich heftige Fälle in anderen Teilen finden, in anderen Berufen, wo man sich denkt, das darf doch nicht wahr sein.
Ja.
Vielleicht, ne, wenn wir übermotiviert sind, gibt es mal irgendwann einen zweiten Podcast. Oh. Bei Folge 3 schon mal anteasern.
Ich wollte gerade sagen.
Ganz schön große Klappe, ne?
Ja.
Nee, aber da sind schon echt sehr viele Fälle zu finden.
Ja.
Und wir versuchen natürlich immer die coolsten, spannendsten oder krassesten rauszusuchen. Ja. Zwischendurch müssen wir natürlich auch mal einen ruhigen mit reinpacken.
Ja. Ja, mein nächster Fall, muss ich sagen. Ich bereite euch schon mal so ein bisschen vor. Ich baue schon mal ein bisschen Spannung auf für in 14 Tagen, Leute.
Ich weiß auch noch nicht, worum es geht.
Bei mir.
Verrat nicht zu viel.
Ich spoiler nur ein bisschen.
Wirklich 10%.
Zur Not schneide ich raus.
Okay.
Edge. Es wird um eine Studie gehen. Mehr verrate ich nicht.
Oh, das waren aber 2%, ne? Nichts erzählen.
Ich sag ja, sehr wenig.
Nee, aber das ist okay.
Da freue ich mich auch schon drauf. Hat auch Spaß gemacht zu recherchieren. Ja.
Ich bin gespannt und freue mich auf deine Folge.
Ja, dann freuen wir uns alle gemeinsam, würde ich sagen.
Und wir hören uns in 14 Tagen.
Ja, bis in 14 Tagen.
Tschüss.